Mein Thema heute lautet, wozu sind wir berufen? Was ist deine Berufung? Warum bist du eigentlich hier? Schon drüber nachgedacht? Könntest genauso gut im Bett bleiben? Könntest genauso jetzt irgendwo zum Lunch gehen? Warum bist du hier? Was ist der Sinn, dass du hier bist? Was erwartest du von diesem Gottesdienst? Wozu sind wir berufen? Das ist das Thema. Heute wollen wir das herausfinden. Was sind die Absichten Gottes? Wir haben die letzten Tage darüber uns Gedanken gemacht. Ein Gottesdienst war der unbekannte Gott. Wir kennen Gott nicht, aber er kennt uns durch und durch. Und das ist manchmal furchtbar. Der durchschaut mich. Der weiß alles von mir. Ich kann ihm nichts verstecken, nichts verbergen. Der unbekannte Gott kennt mich, aber ich kenne ihn nicht. Und ich muss ihn wieder neu entdecken oder kennenlernen. Er will was von uns. Er interessiert sich für uns, fragt immer nach. Weißt du, überall, wo ich hingehe, hat Gott schon nach mir gefragt. Ist es nicht merkwürdig? Er interessiert sich für dich und überall findest du Spuren Gottes in deinem Leben. Und dann war gestern war das Thema, bevor das Gute kommt, bevor es mit dir aufwärts geht, bevor wir Gott schauen und so weiter und gesegnet werden, bevor wir unsere Berufung bekommen, was muss noch alles so passieren in unserem Leben, bis wir so weit sind, dass wir Ja, Herr, sagen, mit Gott einverstanden sind, bevor das Gute kommt. Und so, heute wollen wir herausfinden, wozu sind wir berufen, aber dazu möchte ich euch einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Ich lade euch ein für den Mittwoch. Hast du ein gutes Gewissen? Hast du ein gutes Gewissen? Wenn du heute vor Gott stehen würdest, angenommen du würdest sterben, könntest du vor sein Angesicht treten und sagen, ja Herr, hier bin ich. Oder sagst Gott, hilf mir. In der Bibel heißt es, wir sollen darauf achten, zugucken und aufpassen, dass wir nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend erfunden werden. Also du wirst schon vor Gott stehen, aber stell mal vor, du bist vor Gott splitternackt. Vor alle Engel, vor dem ganzen Universum. Hast du ein gutes Gewissen, dass du dich vor Gott nicht blamieren wirst? Oder dass er dir Fragen stellt und du wirst auf 1000 Fragen keine einzige Antwort wissen, dass du beim Test durchfällst? Hast du gutes Gewissen? Weißt du, das gute Gewissen ist so, man bereitet sich auf die Prüfung vor und wenn es gefragt wird, weiß nichts. Hast du schon sowas mal erlebt? Dann ist auch bald ja nichts. So, hast du ein gutes Gewissen, wird das Thema sein. Dann, am Freitag wird das Thema sein, was gibt uns Gott? Was gibt er uns? Was habe ich von Gott? Also, ich frage immer wieder, ich bin also ein sehr rationalistisch denkender Mensch, was habe ich davon, wenn ich das und das und das tue? Was springt mir dabei raus? Was gibt uns Gott? Dann am Samstag, so Gott will und wir leben, 19 Uhr. Wie bekommt man einen ganz festen Glauben? Einen Glauben, der unerschütterlich ist, einen Glauben ohne Fragezeichen, einen Glauben, der glaubt, egal, wenn es nichts zum Glauben ist und keine Grundlage zum Glauben da ist, wie bekomme ich einen festen Glauben? Und nächsten Sonntag wird das Thema sein, Gott will uns vorangehen. Dann noch vorne ab, Billy Smith hat zugesagt sein Kommen und er wird bei uns sein vom Sonntag, der 29. August bis zum Sonntag, den 5. September. Also wir stellen uns auf Evangelisation vor, auch Menschen werden kommen, gewiss werden Menschen kommen und wir wollen die Zeit also nutzen mit Evangelisation und lade also Menschen ein, die krank sind, die Gottes Hilfe brauchen und du kannst beim Billy schon die Uhr stellen, 8:45, wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Also das ist so sein Auftrag und bete, dass diese Tage Segenstage werden, dass Menschen von Gott berührt werden, gesegnet werden. Also ganz herzlich eingeladen. Wozu sind wir berufen? Wir sind nicht hier berufen, um zu unterhalten zu werden. Die meisten Leute denken, Gemeinde ist Unterhaltung. Gemeinde ist eine Show. Gemeinde ist vielleicht, wo man irgendwie etwas Besonderes macht, dass ich sozial aufsteige, eine bessere Position bekomme. Gemeinde ist zum Lob Gottes da. Das Reich Gottes ist zum Lob Gottes da. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Also heute wollen wir herausfinden, warum sind wir geschaffen? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich habe schon so oft gedacht, lieber Gott, es wäre doch so schön gewesen. Bekehrt, getauft, geisterfüllt, voll Heiligen Geistes und jetzt gehen wir gleich in den Himmel. Aber der liebe Gott ist so böse zu mir gewesen. Er hat mich 40 Jahre hier auf dieser Welt noch gelassen. Oder noch mehr. Und ich muss hier arbeiten, mich hier abmühen und mein Bestes geben, kämpfen. Erst nach all diesen Perioden fing mein Leben erst richtig an. Nach Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Das war erst der Anfang, bevor das Gute kommt. bevor die Tage kommen, wo Gott mich gebraucht und mich einsetzt. Aber ich habe damals gefragt, Herr, ich möchte am liebsten bei dir sein, bei Jesus, ganz allein bei Jesus. Aber mir ist nicht vergönnt gewesen, bis jetzt. Ich werde bei Jesus sein, das weiß ich ganz gewiss. Hast du dich schon gefragt, warum segnet Gott uns eigentlich? Wozu hat er uns errettet? Und warum leben wir da, wo wir leben? Du hättest genauso auf einer einsamen Insel wie Robinson Crusoe leben können. Aber du lebst da in so einem Kiez, umgeben von Haufen Menschen, Deppen, Kluge, Weise, Geizige, Sparsame, Verschwender, Millionäre. Ein buntes Volk umgibt dich. Schau doch nur deine Umgebung an, wo du wohnst. Warum bist du da? Warum hat Gott dich mittendrin dort hineingepflanzt? Gott tut so viel an uns und ich frage mich, warum verschwendet er so viel Energie an mir? Haben wir das verdient? Sind wir so gut, so clever, so was Besonderes? Der Wille Gottes ist immer und bleibt ein Geheimnis. Und es gibt berechtigte Gründe, dass wir das nicht wissen, aber dennoch fragen dürfen, Gott, warum ist das alles, warum erfahre ich so viel Gutes? Guck mal, wenn ich dran denke, viele meiner Freunde sind schon tot und ich lebe immer noch. Der Wille Gottes ist ein Geheimnis und es gibt doch viele Gründe, dass Gott dich liebt und gute Gedanken über dich hat. Und es gibt auch Gründe, dass Gott dich auch manchmal straft und züchtigt. Auch das, dass du so einen kleinen Klaps bekommst. Gott kann das niemand verbieten, dir so eine kleine Streicheleinheit zu geben. Du bist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Wozu hat Gott dich berufen? Mir geht es heute um die Berufungsfrage. Du bist berufen, und ich werde eine ganze Liste runterleiern. Ich werde das tun heute ganz bewusst. Du sollst dir Gedanken machen, wozu du berufen bist. Und wenn du das einmal kapiert hast, wenigstens drei Gründe, wozu du berufen bist, kannst du schon Halleluja schreien und nach Hause gehen. Aber ich werde dir viele Gründe nennen, wozu du berufen bist. Und du bist berufen, nicht hier deine Zeit abzusitzen. Das könntest du im Gefängnis machen. Oder zu Hause auf der Couch. Aber du wirst zu etwas Besonderem berufen vom Herrn. Du bist berufen, ein Jünger Jesu zu sein. Das ist eine ganz große Berufung, Jünger Jesu, mit Jesus unterwegs zu sein. Du bist berufen, eine Kopie von Jesus zu werden. Dass die Menschen dich angucken und sagen, Mensch, der ist wie Jesus. Und die ersten Jünger wurden in Antiochien Christen genannt, weil die haben so reagiert wie Jesus, so gehandelt wie Jesus, so gedacht wie Jesus, so gelebt wie Jesus, so gepredigt wie Jesus, so gebetet wie Jesus, so gehandelt wie Jesus. Christen. Christen sind Christus in Kleinformat. Und dazu bist du berufen, ein Ableger des Herrn Jesus zu sein. Du bist von Gott berufen, die Welt für Gott zurückzuerobern. Du weißt, du hast eine ganz große Aufgabe, dem Teufel einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Dazu bist du da. Wir sollen die Werke Satans zerstören. Das ist unser großer Auftrag. Dem Teufel einfach einen Strich durch die Rechnung zu machen. Einfach das Böse mit dem Guten zu überwinden, das ist deine Berufung. Bevor das Gute kommt, höre diese Kassetten und die Predigten an. Du bist berufen, die Werke Gottes zu vollenden. Gott ist nicht fertig. Weißt du, Gott hat die Welt geschaffen, wie sie ist, aber du bist berufen, Häuser zu bauen, Autos zu bauen, was weiß ich sonst noch alles, Brot zu backen, Essen zu kochen. Gott kocht nicht für dich das Essen. Das musst du machen. Also du bist berufen, Gottes Werke zu tun, wie auch immer, zu vollenden. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Vollendung der Kinder Gottes. Eigentlich die Schöpfung sehnt sich, denn die Schöpfung ist noch nicht fertig, ist nur halbfertig. Also was Gott in den ersten sieben Tagen damals geschaffen hat, vor tausenden von Jahren, ist halbfertig. Die Vollendung ist, wenn die Heiligen vollendet werden, wenn wir in den Himmel eingehen. Also wir sind berufen, die Erlösung zu erlangen und die Schöpfung zu vollenden. Dann wird es einen neuen Himmel geben, eine neue Erde geben, wo Gerechtigkeit wohnt, wo Friede ist. Du wirst für die besonderen Aufgaben Gottes vorgesehen, seinen Willen zu verwirklichen, hier auf dieser Erde. Im Himmel, da passiert der Wille Gottes so oder so. Gott will, dass du dich mit ihm identifizierst. Dazu bist du berufen, dass die Menschen sehen, hier läuft auf dieser Erde ein halber Gott, ein halber Christus. dass die Menschen sehen, der stimmt mit Gott überein, der ist Gott gleich, der erfüllt Gottes Wünsche hier auf dieser Erde, der tut das, was der liebe Gott will. Der lebt seine Gedanken aus, der ist auf Gott ganz eingestellt, der repräsentiert Gott. Du bist eigentlich berufen, Gott zu repräsentieren hier auf dieser Erde. Du bist der Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Jeder Einzelne von uns, jeder Gläubige soll Christus repräsentieren. Stell dir mal vor, was du für eine Aufgabe hast. Deine Aufgaben sind gewaltig. Du sollst Gott vertreten, so wie ein Handelsvertreter Staubsauger verkauft und die Firma vertritt, so vertrittst du Gott. Und das ist mehr als einen Staubsauger zu verkaufen. Und du musst so überzeugt sein von Gott, dass das die Frau zum zweiten Mal den Staubsauger kauft, obwohl sie schon einmal hat. Und deshalb ist es, wir müssen uns überzeugen, deshalb wir sind berufen, einfach so von unserem Gott zu überzeugt zu sein, dass wir Gott repräsentieren. Darum, bevor wir einander Gott kennenlernen, einander dienen oder für Gott da sind, für Gott leben, und Gott persönlich kennenlernen, müssen wir ihn sehr gut kennen. Wer ist mein Partner, für den ich arbeite, für den ich hier lebe, den ich hier identifizieren soll, den ich hier vertreten soll? Bevor du Staubsauger verkaufst, musst du die Firma kennen, die den Staubsauger herstellt. Und den ganzen Prozessweg der Produktion des Staubsaugers kennenlernen. Und so ist auch, du musst Gott, den Schöpfer, kennen. Wie arbeitet er, was will er, wie plant er, wie geht er vor? Deshalb, wir prüfen und beschnuppern uns gegenseitig, du und Gott. Wir testen uns gegenseitig. Gott testet dich und Gott testet mich. Und wir testen Gott. Kann Gott mich da bewahren? Kann er mich da durchbringen? Und Gott testet mich. Wird er treu sein? Wird er da durchhalten? Wird er die Sache durchstehen? Wir sind hier in dieser Welt in einem Findungsprozess. Gott und du. Wir sind in einem Findungsprozess. Wir wollen sehen, ist der Gott der richtige Gott für mich? Der unbekannte Gott ist das mein Vater. Gott will sich mit uns vermählen, vereinigen, was es auch immer heißt. So soll eine lebenslange Sache werden aus dieser ganzen Beziehung. Und wir müssen wissen, können wir einander vertrauen? Kann ich Gott vertrauen und kann Gott mir vertrauen? Kann Gott mir die Welt in die Hand geben und die Sanftmütigen oder werden das Erdreich besitzen? Kann er mir die Erde anvertrauen oder nicht? Gott testet uns, der Schöpfer kennt uns, aber wir müssen uns persönlich kennenlernen. Er weiß aber nicht, ob wir das wollen. Er kennt uns von Ferne schon, aber machen wir das auch freiwillig oder tun wir nur, weil wenn ich ihm nicht gehorche, kriege ich nichts zu essen? Dreht ihm mir das Licht aus? Kriege kein Wasser? Schaltet mich ab? Weißt du, wir müssen kennenlernen, Gott aus freien Stücken. Und deshalb sind wir hier in einer Freikirche. Nicht, wie wir von Geburt aus schon Christen sind, katholisch oder evangelisch. Weißt du, das ist alles dummes Zeug oder moslemisch oder was sonst. Weißt du, wir kommen als Atheisten eigentlich zur Welt und das wäre vernünftig. Als Atheisten, ich glaube gar nichts. Und jetzt finde ich den Glauben an Gott. Unverdorben, unverbraucht. Jetzt komme ich zu dem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und Gott möchte mit uns einen Bund schließen, das von Anfang an. Deshalb er versucht uns ganz zu locken, so mit verschiedenen Süßigkeiten, kleine Tricks. Und er testet uns in kleinen Dingen. Das ist das Leben, aber wir dürfen Gott auch testen. Herr, bist du wirklich mein Vater? Denn Gott hat sehr vieles vor mit dir. Du sollst nämlich mit Christus regieren. Du sollst auf dem Thron mit ihm sitzen. Und deshalb bewirbt er uns vom ersten Tag, wo es uns auf dieser Welt gibt, bewirbt er uns, spricht uns an, lockt uns, beschenkt uns und er will sehen, was tust du für mich? Ich tue dir so viel für dich, sagt der Herr, aber was tust du für mich? Als Jesus seine Jünger rief, sagte er ihnen, was er von ihnen wollte, was sie einmal werden sollten. Das waren sie alle nicht. Von Anfang an war niemand, hat niemand so das gebracht, was es sein sollte. Alles waren unfertige Sachen. Jeder Mensch, wenn er in diese Welt kommt, ist er unfertig. Der Mensch ist das unfertige Wesen. Er kann nicht einmal stehen auf eigene Füße. Der kann sich selbst nicht einmal das Futter besorgen. Der kann nicht einmal schwimmen. Der kann gar nichts. Der kann nicht sprechen. Der Mensch ist ein unfertiges Wesen. Aber Gott arbeitet an uns. Er lehrt uns durch die Eltern, durch die Umgebung, lehrt uns Stück für Stück. Und wir werden vollendet. Also der Herr Jesus rief seine Jünger und sagte, was sie einmal werden sollten. Sein Heiratsantrag. Für dich findest du in der Bibel, wenn du das Wort Gottes liest, findest du den Heiratsantrag Gottes an dir. Ich will mich mit dir verloben. Und dann sagt er, was er zu dir verspricht, was er von dir will, was er von dir erwartet. Denn wir sollen gleichwertige Partner Gottes sein. Du und Gott. Gleichwertig. Denn wir sind Ebenbild Gottes, auf Gott angelegt, auf Gott geschaffen. Und ein gleichwertiger Partner ist auf Augenhöhe. Gott will dich nicht als Sklaven behandeln, als Knecht und Magd. Gott will dich nicht gebrauchen, einfach wie eine Maschine, ein Roboter. Gott will ein Du, mit dem er kommunizieren kann. Du sollst ihm nicht nur dienen, sondern du sollst ihn lieben. Dazu bist du angelegt, dass du Gott liebst. Gottes Plan mit dir ist, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus ganzen Gemütskräften. Das ist Gottes Plan. Du sollst Gottes Begleiter sein. Er will dich überall mitnehmen, dir alles zeigen. Ständig sollst du in seiner Umgebung sein. Du sollst immer bei ihm sein. Er will dir alles erzählen. Mein Kind, das ist das. Mein Kind, das ist das. Er will dir alles erklären. Und da fängt er schon in kleinen Stücken an, die Weisheit Gottes. Er lehrt dich in kleinen Stücken, schon in diesem Leben, bevor du im Himmel, in den Himmel kommst, lehrt er dich in kleinen Stücken. So, du bist auf die Gemeinschaft für Gott angelegt, das ist deine Berufung. Deine Berufung ist nicht irgendwie nur zu sitzen, sondern du bist für Gott angelegt. Er will mit dir Tag und Nacht zusammen verbringen. Er will viel mit dir reden, er will deine Stimme hören. Er will dir so viel berichten, was er alles so weiß und nicht weiß. Fragen. Wie fühlst du das? Weißt du, Gott hat einige Dinge, Gott kennt einige Dinge nicht, die nur wir Menschen Gott kennen. Er will fragen, wie ist es, das Kinderkriegen? Gott kriegt keine Kinder. Also es sind Kleinigkeiten. Er fragt, wie ist das, verlassen zu sein, einsam zu sein, weit weg von mir? Wie ist das, krank zu sein? Gott wird nie krank. Und deshalb, Gott studiert an dir ein Exempel oder statuiert ein Exempel. Er will sehen, wie ist das, gefangen zu sein, Verluste zu haben. Gott hat keine Verluste. Gott ist nie krank. Gott ist nie gebrechlich. Gott ist nie pleite. Aber wie ist das? Wie fühlt man sich, wenn man nichts auf den Tisch hat hinzustellen? Wie fühlt man sich da? Und er will wissen, wie es dir geht. Oder wie fühlt man sich, oder wie ist man, wenn man nichts kann? Gott kann alles. Gott versteht alles. Aber wie ist das? Du stehst ratlos, hilflos da. Und deshalb fragt die Kind, wie ist das? Gott entdeckt durch dich diese Welt. In aller Liebe. Natürlich seine Theologie, die du vielleicht nicht verstehst und sagst, ja, der liebe Gott. Du denkst immer Gott groß. Nein, Gott ist Mensch geworden. Jesus ist Baby gewesen und lebte mitten unter uns und wurde an Gebärden erfunden, wie jeder andere von uns auch. Was Gott will, er will dein Freund sein. Er will vor dir keine Geheimnisse haben. Er sagt zu Abraham, wie könnte ich Abraham verschweigen, was ich vorhabe? Er ist mein Freund. Also du bist berufen, zu Gottes Freund zu sein und zu werden. Und Freunde sind ganz was anderes als nur Bekannte. Viele Christen sind nur Bekannte von Gott. Aber Gott möchte mehr als Bekannte haben. Er möchte Freunde haben. Und Freunde gibt es nicht so viele. Wenn du Menschen anschaust, viele Menschen haben gar keine Freunde. Aber wenn du Freunde hast, vielleicht zwei, drei Freunde, das ist schon sehr viel. Gott will, dass du überall mit ihm mitgehst, mit ihm die Welt entdeckst. Deshalb habe ich hier auch diese Tage, weil ja sowieso Urlaubszeit ist, genieße die Welt. Genieße die Welt. Freue dich an so kleinen Dingen, wie Ameise, Schildkröte, Schnecke. Erlebe die Welt, die kleine Welt, in der du lebst, erlebe sie. Er will, dass du viel mit ihm erlebst und dass du staunst und sagst, lieber Gott, also ich bin begeistert über die Ameise. Wenn ich die Bibel lese, schickt er uns sogar in die Schule zu den Ameisen und Dachse und den kleinen Tieren. Lerne von ihr oder von ihnen. Gott will, dass du das alles bewunderst und sagst, mein Gott, das hat auch mein Vater gemacht. Und das hat auch mein Vater gemacht. Und das hat auch mein Vater gemacht. Gottes Wille ist eigentlich, dass du begeistert bist von ihm. Aber so viele Christen begeistern sich nur im Gottesdienst. Nein, nicht einmal da. Beim Fußball begeistern die sich. Da können sie sich ein bisschen begeistern. Aber Gott will, dass du dich für ihn so begeisterst, wie du dich beim Fußball begeisterst. Dass du hüpfst und außer Rand und Band bist. Mein Gott. Und du siehst, wenn Gott irgendwo in der Bibel was getan hat, durch Jesus, die staunten und sagten, wer ist das, der Mann? Wer ist das, der sowas fertig bringt? Also Gott will deine Begeisterung haben. Du bist dazu da, einfach für Gott zu applaudieren. Dann macht er noch viel mehr. Deine wahre Berufung ist, dass du dich in Gott verliebst. Ich möchte heute sehr einfach predigen. Einfach dich einladen. Denk anders mal über Gott, als gewöhnlich in der Religion, in der Kirche üblich ist. Gott will sich mit dir verlieben und dass du dich in ihm verliebst. Er ist in dir schon verknallt. Da brauchst du nichts mehr machen. Er vergisst dich nicht, er träumt Tag und Nacht von dir. Aber was du tun solltest, du solltest in ihn verliebt werden, auf ihn reagieren. Und deshalb, alles was Gott von dir will, wie ist deine Reaktion auf ihn? Wenn er was wegnimmt, wenn er was gibt. Der Herr hat es gegeben, haben wir diese Tage gehabt. Der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Er will sehen, was du selbst wirklich willst, was du aus Liebe zu ihm tust. Er will deine Liebe sehen, verliebt sein. Jesus rief seine Jünger als Nachfolger. Die sollen seine Nachfolger werden. Sie sollen von ihm lernen, ihm auf die Finger schauen. Und sie sollen von ihm begeistert sein. Und das sind sie geworden. Sie waren so erfüllt von Jesus, unser Meister, der kann alles. Der schafft alles. Und du solltest von Gott so begeistert sein, dein Gott schafft alles. Oder mein Gott. Ihr Herz hat Feuer gefangen. Und das ist, was Gott bei seinen Jüngern bewirken wollte damals, oder Jesus. Und dann sollten sie die Nachfolge antreten für ihn. Nicht nur hinter ihm hertippeln. Das war nicht die Absicht Jesu, dass die Leute hinter Jesus hertippeln. Die Absicht Jesu war, dass sie sein Geschäft weitermachen. Das, was er hier begonnen hat, weiter fortsetzen. Das ist, dass sie dann solche Art Selbstläufer werden. Dass seine Werke für seine Nachfolger selbstverständlich sind. Die machen genau das, was Jesus gemacht hat. Und die fragen ständig, was würde Jesus tun? Die machen nichts anderes, als nur das, was Jesus tut. Jesus will solche Menschen haben, der immer sein Amt übernehmen, als Heiler, als Befreier, als Evangelisten, Missionare, Botschafter an Christi Stadt, dass sie an der Stadt Christi predigen, dass überall auf der Welt lauter kleine Christusse sind und die predigen voll Power, so wie Jesus in den vier Evangelien. Wir sollten seine Nachfolger sein, so Vater und Sohn, GmbH und Co. KG. Seine Nachfolger sollten eines Tages sein Geschäft übernehmen, sollten mit ihm, deshalb müssen sie mit allem vertraut sein, was in der Firma läuft. Sie sollten eines Tages können, in seinem Namen zu handeln, als wenn er buchstäblich da wäre. In seinem Namen zu handeln, ist so zu handeln, als wenn der Herr wirklich da wäre. Gar nicht mehr fragen, was würde Jesus tun, nein, das zu wissen. Das macht er und was anderes macht er nicht. Wenn früher Vertreter zu uns kamen und meine Frau das nicht kaufen wollte oder konnte, nein, kaufen nicht wollte und die Vertreter nicht abwimmeln konnte, hat sie gesagt, mein Mann will das nicht. Und wir kaufen nichts an der Tür. Und das war schon eine einfache, schlichte Entschuldigung, um den Vertreter abzuwimmeln. Sie wusste ganz genau, da kauft man nichts. Und da muss man zuerst mal alles prüfen und überlegen, nichts gegen Vertreter, die müssen auch leben. Aber der Herr hat seine Jünger präpariert, aus der Welt herausgerufen, 3 Jahre lang präpariert und dann erst in die Welt hinausgeschickt. Manche Leute, die gehen in die Welt hinaus und sind nicht präpariert, nicht vorbereitet, sind ahnungslos und deshalb tapfen sie sich so oft ins Fettnäpfchen, begehen Fehler und Dummheiten, dass denen die Haare nachher am Schluss zu Berge stehen. Aber zuerst ist wichtig, vorbereitet zu sein. Wer ist Gott? Was will er eigentlich von mir? Und der Herr will, dass seine Nachfolger genauso entschieden sind wie er. So wie der Vater mich sandte, so sende ich euch jetzt. Das ist der Wille Gottes, deine Berufung, dass zwischen dir und Jesus gar kein Unterschied ist. Das ist der Wille Gottes, dass wir seinem Sohn gleichgestaltet sind in allen Dingen. Dass wir so sind wie Jesus. Eine hohe Berufung. Das ist unsere Berufung, so zu sein wie Jesus. Dass die Leute nicht merken, war das jetzt Jesus oder war ich das? Wenn wir uns so mit Jesus identifizieren und so eins sind, mit ihm in allen Dingen übereinstimmen, das ist unsere Berufung, in allen Dingen in ihm übereinstimmen, in ihm zu bleiben, bleibt in mir und ich in euch. Wenn diese verwachsene Einheit da ist, dann kannst du viel Frucht bringen und dein Leben ist ein fruchtbares Leben. Bevor die Jünger das große Prokura bekamen, in seinem Namen Dämonen austreiben, auf Kranke die Hände zu legen und sonst was Tote aufzuwecken, sollten sie zuerst mal lernen, sich mal hinten anstellen. Sie sollten in allen Dingen lernen, Jesus zu kopieren. Sie sollten bei ihm bleiben, mit ihm zusammenleben. Weißt du, solange du nur jemand sonntags kennst, weißt du nicht viel von ihm. Aber wenn du zusammen mal eine ganze Woche, einen ganzen Monat, ein ganzes Jahr zusammenlebst, ein Leben lang, und selbst ein Leben lang kennst du vielleicht noch nicht einmal richtig den anderen. Aber hier, das ist, was Gott wollte, du sollst mal mit ihm zusammenleben. Mal keinen Platz haben, wo du dein Haupt hinlegen sollst. Das war Jesus. Und nicht wissen, wie es weitergeht, nur noch einen Mantel zu haben. Und dann alle Leute wollen von dir was. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Es will gelernt werden, im Glauben zu leben. Du sollst also den Meister sehr gut kennenlernen, ihm gehorchen lernen, auch wenn alles dumm und töricht klingt. Füllt die Krüge mit Wasser. Ist das nicht eine verrückte Sache? Denk an das Wunder von Kana. Füllt die Krüge mit Wasser. Aber die Knechte lernten, das zu tun, was er sagt. Wunder passieren, wenn wir anfangen, das zu tun, was er sagt. Und darauf eingehen, was er sagt. Gottes Wille ist, dass, und das ist unsere Berufung, dass wir Gott verstehen. Er ist der unbekannte Gott immer noch für uns. Aber wenn du viel Umgang mit ihm hast, lernst du jeden Tag mehr von ihm. Und wenn sie mal das gelernt haben, dann empfangen sie noch obendrauf den Heiligen Geist als Siegel, als Stempel. Und der Heilige Geist hilft ihnen dann, die Aufgaben zu erfüllen, für die sie vorbereitet worden sind, Gott gleich zu handeln. Der Heilige Geist befähigt dich, Gott gleich zu handeln. Du hast richtig gehört. Der Teufel kommt und versucht, den Menschen von diesem Ziel abzubringen. Weißt du, was Gott gedacht hat und so weiter, was er will? Das ist alles nur Humbug. Das schafft ihr nie und nimmer. Ihr werdet sein wie Gott. Doch. Das ist die Anlage. Das ist der Plan Gottes. Das ist die Urberufung des Menschen. Ihr sollt sein wie Gott. Der Teufel wollte mal sein wie Gott. Und wollte Gott vom Thron stürzen. Und ist selbst gestürzt. Gottes Plan ist, dass du einmal Gott gleich handelst, Gott gleich denkst, Gott gleich redest. Und das musst du hier unten anfangen. Dass du so redest, wie Gott redet. Und wie kann ich das am besten? Indem ich die Worte Gottes im Mund nehme. Indem ich die Bibel zitiere. Ich habe mich angewöhnt, wenn ich bete Bibel. Ich bete nicht meine Worte. Meine Worte kannst vergessen. Die sind Hall und Schall. Aber wenn ich die Bibel zitiere und mit der Bibel bete und meine Worte aus der Bibel nehme, rede ich im Worte Gottes. Also, ich rede so, wie Gott redet. Und denke so, wie Gott denkt. Und Gott will, dass wir einmal so sind, wie er war oder ist. Darum hat Jesus seine Jünger auch darauf vorbereitet, den Heiligen Geist zu empfangen. Eigentlich alles, was Jesus mit seinen Jüngern tat, war, sie vorzubereiten auf den Heiligen Geist. Der Tröster, ist es gut, dass ich weggehe? Der Tröster wird kommen, der wird bei euch sein, der wird euch in alle Wahrheit führen. Er wusste, ohne den Heiligen Geist können meine Jünger nichts leisten. Ohne ihn werden sie nie was werden. Ohne ihn werden sie nie reif, nie erwachsen, nie mündig, würden sich nie durchsetzen, würden sich nie sich selbst verwirklichen, würden nie das Ziel ihres Lebens erreichen. Den Heiligen Geist zu empfangen, ist kein Luxus, liebe Leute. Auch wenn manche andere Pfingstler sagen, ja, das ist ein Pfingstler, Wunsch und Traum oder der Charismatiker. Denn den Heiligen Geist zu empfangen, ist eine Pflicht von jedem Gläubigen. Ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Und als Paulus nach Ephesus kommt, sieht er da ein paar Gläubige, wie die evangelischen, katholischen oder sonstige frommen Freikirchler. Sie sehen, die feiern Gottesdienst, die haben ihre Stunde, sie haben ihre Andacht, sie haben ihre Andachtsbücher, aber daneben noch viele Zauberbücher und vielen anderen Kruscht. Weißt du, wenn du nicht voll Heiligen Geist bist, verfällst du in Esoterik, Spiritismus, Okkultismus, Aberglauben, dann hörst du jeden Spuk. Und dann fragt er, sag mal, Geschwister, ihr seid alle so lieb und so brav, ihr redet von Jesus, der Teufel kann auch von Jesus reden. Da stimmt was nicht. Mit euch, Brüder, stimmt was nicht. Ich habe eine Frage, sagte Paulus, dann schmeiße diese Frage rein. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dann sagt er, es wird höchste Zeit, 30 Jahre nach Pfingsten. Es wird höchste Zeit, dass jemand vom Heiligen Geist hört. Es genügt nicht, Jesus zu kennen, Geschwister. Jesus aufzunehmen, das ist nur ein Teil der Arbeit. Die Arbeit Gottes geht erst weiter und wird erst dann massiv, explosivartig fortgesetzt. Und dazu sind wir berufen, den Heiligen Geist zu empfangen. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Also ist kein Luxus der Pfingstler. Es ist fast ein Zwang, ein Muss. Ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Ihr sollt nicht von Israel da den ganzen Schmarrn wissen, wann wirst du das Reich aufbauen und wann wirst du den Tempel aufbauen und wann kommt das neue Jerusalem vom Himmel. Das ist alles Nebensache und bla bla. Das Wichtigste ist, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, da fängt Jerusalem an. In Judäa, in Samaria, da wird das Reich Gottes aufgerichtet. Und dazu sind wir berufen, den Heiligen Geist zu empfangen. Wozu sind wir berufen? Jetzt habe ich schon eine ganze Menge euch gesagt. Ich weiß nicht, ob du schon ein paar Stichworte dir notiert hast. Jeder Gläubige ist also berufen, mehr oder weniger in der Nachfolge Jesu zu treten. In der Nachfolge Jesu heute würde es sein, du kannst nicht mehr hinter dem Heiland hertippeln. Ich sage das jetzt mal so. Irgendwie einen Guru suchen oder einen besonderen Lehrer suchen, ist nicht mehr möglich. Aber du solltest in die Schule Gottes gehen. Und Gott lehrt uns im Privatunterricht, Hausunterricht, Alltagunterricht. Gott lehrt uns im Alltag. In der Schule Gottes, dort wirst du ausgebildet, dort wirst du qualifiziert. Du solltest einfach in die Versammlung gehen, wo das Wort Gottes gibt, lauter und klar und einfach verkündigt wird. Du solltest das Wort Gottes hören und dann nicht nur hören, sondern auch tun, wo es praktisch dann umgesetzt wird, wo es gesagt wird, was man macht. Und wenn du meinen Predigten ein bisschen aufmerksam zugehört hast, ich predige nicht nur von dem lieben Heiland, ich predige auch, wie man es macht und wie man das anstellt. Wie glaube ich vernünftig an Gott? Es ist nicht immer einfach, vernünftig an Gott zu glauben, in einer unvernünftigen Welt. Also unlogisch, undurchschaubar, unbegreifbar. Einfach in der Schule Gottes bleiben und sich den Aufgaben stellen, die Gott so tagtäglich uns gibt als Hausaufgabe. Weißt du, tagtäglich gibt Gott uns bestimmte Aufgaben. Und immer wenn wir eine Aufgabe gelöst haben, kommt die nächste. Dann lernen wir den Namen Jesus zu gebrauchen das nächste Mal. Ein andermal lernen wir zu beten. Ein andermal lernen wir zu danken. Als andermal lernen wir, stille zu sein. Und so, wir lernen jeden Tag was anderes. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag alles lernen und alles durchnehmen. Also, wenn wir die eine Lektion gelernt haben, kommt die nächste. Dann lernen wir mal zu arbeiten. Und Gott sagt, jetzt warst du fromm genug. Sonst wirst du noch zu fromm und stirbst vor lauter Frömmigkeit. Jetzt gehen wir mal an die Arbeit, jetzt gehen wir mal auf die Straße. Jetzt missionierst du mal. Jetzt tust du mal gut. Was Gutes verteilst du das Brot den Armen oder machst irgendetwas. Also wir sind berufen, den Heiligen Geist zu empfangen. Und es wäre eine Sünde, den Heiligen Geist nicht zu empfangen. Es wäre eine Sünde. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist für mich, nicht zu empfangen. Paulus sagt, ihr solltet Epheser. Und weißt du, was dann passierte? Da brach eine Erweckung in Ephesus aus, als die sich dem Heiligen Geist öffneten. Warum bei dir so wenig passiert? Weil dir der Heilige Geist fehlt. Werde voll Geistes und plötzlich ist in deiner Umgebung was los. Da rumort es, da werden Zauberbücher verbrannt, da wird aufgeräumt, wird Großputz zu Hause gemacht. Da passiert so viel Ungewöhnliches und das Wort Gottes breitete sich aus Dazu sind wir berufen. Jeder Gläubige soll ein Tempel Gottes sein, das ist deine Berufung. Du sollst eine Kapelle des Herrn sein. Oder steht nicht von der Kapelle, aber steht vom Tempel. Jeder Gläubige soll Gaben des Heiligen Geistes haben, dazu bist du berufen. Da ist niemand auf diesem Planeten Erde, der nicht begabt wäre. Du kannst irgendetwas. Überleg einmal und frag dich, was kann ich? Und was kann der Heilige Geist in mir noch fördern? Paulus schreibt an Timotheus, erwecke die Gaben, die in dir hineingelegt worden sind, als du wiedergeboren wurdest, als man dir die Hände auflegte. Also du bist berufen, deine Gaben zu erwecken. In dir schläft so viel. Ein ganzer Riese schläft in dir. Aber wir sind nur Spezialisten auf das Böse. Und wir öffnen uns immer dem Bösen, öffne dich mal dem Guten. Empfange das Gute und erlebe das Gute in deinem Leben. So jeder Gläubige ist berufen, Frucht des Heiligen Geistes zu tragen. Viele Christen sind wunderbare Bäumchen, die passen gut auf dem Friedhof. Dort kann man dich gebrauchen. Christen sollten aber in der Plantage Gottes stehen und viel Frucht tragen. Weißt du, es gibt ein altes Evangeliumslied, ach Blätter nur. Der Herr sucht Frucht, aber was trägt dieser Baum? Nur Blätter. Schöne Blätter, Haufen Blätter, viele Blätter. Das sind die Gottesdienste, die schönen Worte, das alles so das schöne Äußere. Aber was der Herr sucht, er sucht nicht das schöne Äußere, er sucht Frucht. Selbst der Baum, wenn er krumm und schräg ist, es spielt keine Rolle. Aber Frucht ist ausschlaggebend. Träg dein Leben Frucht. Jeder Gläubige ist berufen, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Jeder Gläubige ist berufen, in Sprachen zu reden, die da glauben werden, in neuen Sprachen reden. Und ich meine nicht nur Zungen, sondern die reden anständig. Die reden nicht die Schweinestall-Sprache. Die reden kultiviert. Die reden positiv. Nicht pessimistisch, sondern optimistisch. Das ist in neuen Zungen. Die reden total anders. Die meisten Leute denken, ich mach Blabla. Das ist Zungenrede. Zungenrede ist nicht Blabla. Ist es auch. Außer Sinne zu sein. Aber in einem anderen Geist, in einer ganz anderen Verfassung. In einer ganz anderen Position. Weißt du, so spricht der Herr. Und kannst du da eine Schweinestallsprache verwenden, wenn Gott durch dich redet? Die Bibel sagt, aus einem Mund sollen nicht Narratei-Dinge, wir sollen Witze erzählen. Ich bin für Witze. Und wenn ich keinen Spaß haben dürfte, würde ich nicht in den Himmel wollen, wie Martin Luther. Aber Narratei-Dinge, dumme Sachen, törichte Sachen, wo andere Menschen beleidigt, gekränkt, verletzt werden, diese Dinge dürfen nie aus unserem Mund kommen. Und wenn diese Dinge aus unserem Mund kommen, wir sind noch nicht voll Heiligen Geistes. Die Zunge, die ist entzündet, aber vom Teufel. Aber nicht vom Heiligen Geist. Und so viele Schnatterliesen und Schnatterläuse, die sind entzündet vom Teufel. Also in neuen Sprachen reden. Jeder Gläubige ist berufen, ein Segen zu sein. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Da kannst du jetzt kannst du mal nachdenken, bin ich wirklich ein Berufener Gottes? Mache ich meine Berufung fest? Jeder Gläubige ist berufen, dass von seinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen, dass du so richtiger Kanal oder Quelle Gottes bist. Ströme lebendigen Wassers fließen aus deinem Leibe. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ist so einfach. Du musst nur die Bibel zur Hand nehmen und sagen, das ist es. So steht es geschrieben, das will ich. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers aus deinem Leibe fließen. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, in einem Gottesdienst, ich halte eine tolle Predigt, habe gut gepredigt, ich glaube wenigstens, dass ich gut gepredigt habe. Dann steht ein Mann auf und kommt nach vorne, eines Hauptes länger wie ich, kommt nach vorne. Ich habe gedacht, Angriff ist die beste Waffe, ich gehe auf den zu, egal was jetzt passiert. Ich dachte, der wollte eine Schlägerei anfangen im Gottesdienst. Und du musst auf alles gefasst werden in einem pfingstlichen, charismatischen, geisterfüllten Gottesdienst. Und ich gehe auf den zu und dann hebt er seine Bibel hoch. Ich dachte, er schlagt zu. Dann sagt er, lieber Gott, alles was hier drin steht, will ich haben. Ich habe gesagt, du sollst im Namen Gottes haben. Leg die Hände auf und der spricht in Zungen. Und der hat nicht mehr aufgehört. Sein Diakon, es war Stadtdiakon von Stuttgart West. Dann kommt sein Kollege mit, die wollten da mal gucken, was da passiert. Stellt sich hin, lieber Gott, was der Bruder lieb bekommen hat, das will ich auch haben. Und es ist wie beim Strom. Weißt du, wenn jemand unter dem Strom steht und fasst es an, der ist auch unter dem Strom. Und der war auch unter dem Strom und redet auch in Zungen und preist Gott und lobt Gott. Herr, ich will das haben, was in der Bibel drin steht. Vielleicht musst du auch manchmal so vor Gott stehen. Und du bist berufen, alles zu empfangen, was im Wort Gottes steht. Ist für dich da, nicht für jemand anders. Das sind lauter Schecks, die du unterschreiben musst und einlösen musst. Das sind alles Schecks. Und du sollst deine Bibel sollte am Schluss nur noch Deckel haben. Hör mal zu. Deine Bibel sollte am Schluss nur noch Deckel haben. Alle Seiten hast du bei Gott schon eingelöst. Das habe ich, die Seite habe ich, den Check habe ich, den habe ich noch nicht eingelöst, den werde ich auch bald einlösen. Weißt du, dass du nur noch, und dann kannst du sagen, Herr, dein Wort hat sich an mir erfüllt. Und Jesus kam auf diese Erde mit dem einzigen Zweck, damit das erfüllt würde, was geschrieben steht. Erfüllt sich an deinem Leben all das, was da drin geschrieben steht? Guck, such dir eine passende Bibelstelle, die du heute brauchst. Du hast ein Problem, weißt nicht mehr weiter oder was weiß ich. Und dann nimm dieses Problem und sag, Herr, diesen Scheck löse ich jetzt bei dir ein. Und du wirst erstaunt und verblüfft sein. Gottes Wort hält, was es verspricht. So, jeder Gläubige ist bestimmt, die Salbung Gottes zu haben. Ihr habt die Salbung, die lehrt euch. Wir sind also berufen, Gott zu lieben, Gott zu dienen aus freien Stücken, ohne Zwang, ohne Muss, ohne irgendwie welchen Druck. Wir als Gläubige dienen Gott freiwillig. Ich bin hier freiwillig, ich könnte mich auch ins Bett legen. Nein, aber ich bin hier, weil ich Gott liebe und mir nicht leisten kann, Gott zu beleidigen. Ich diene da. Ich will für Gott da sein, solange ich lebe. Tote loben dich nicht. Steht in meiner Bibel. Ich möchte Gott in allen Dingen treu sein. Jeder Gläubige ist dazu berufen, freiwillig da zu sein, wo Gott ihn hingestellt hat. Und so lange, bis Gott ihn an diesem Platz hält, bleibe ich. Jeder Gläubige ist berufen, Zeuge Jesu zu sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Jeder Gläubige ist berufen, Licht und Salz zu sein. Je nach Bedarf. Und jetzt komme ich noch zu ein paar praktischen Sachen, wozu wir alle berufen sind. Wir sind berufen, einander die Sünden zu vergeben. So wie wir unseren Schuldigen vergeben, so vergibt Gott uns. Mit welchem Maß wir messen, wird uns gemessen. Wir sollen, und dazu sind wir berufen, Gutes zu tun, Gutes zu empfangen und Gutes weiterzugeben. Wir sind berufen, den Teufelskreis zu durchbrechen. Weißt du, nicht, dass sich hochzuschaukeln, sondern den Teufelskreis zu durchbrechen. So du mir, so ich dir. Dann laufen wir am Schluss ohne Zähne und ohne Augen und ohne Arme. Wir sollten dem Argen keinen Raum geben, dazu sind wir berufen. Wir sollen den Menschen den Himmel aufschließen und nicht zuschließen. Wir sollten in der Lage sein, anderen den Weg zu zeigen zum Leben, andere ermutigen, dazu sind wir berufen. Und denen zu helfen, die zur Schlachtung geführt werden, mein Sohn Cornelius, als er seinen Beruf suchte, der Kerl wusste bis zum Schluss, bis zur letzten Prüfungstag, wusste nicht, was er lernen soll. Dann haben wir gebetet und dann hat Gott uns ein Wort gegeben, hilf denen, die zur Schlachtung geführt werden. Also praktisch